Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich muss einmal kurz ein Foto machen, um zu dokumentieren, wie 22% Frauen im Publikum aussehen.
Professor Dr. Miriam Meckel, sie ist Chefredakteurin der Wirtschaftswoche. Und die Kritik war berechtigt, wenn man vor allen Dingen bedenkt, dass sie die erste Keynote-Speakerin der Medientage München gewesen sein soll seit 1986. Ja, aber dafür hatte sie umso gewichtigere Sachen zu sagen. Sie können das im Podcast dieses Medienmagazins in der Ausgabe vom 24.10.2015 in kompletter Länge nachhören. Der erscheint am Montag, in der Nacht zum Montag. Die ganze Sendung wird es gehen um diese sogenannte digitale Disruption. Das ist, wenn man so will, die digitale schöpferische, aber auch vielleicht unkreative Zerstörung oder Störung oder Verwerfung, die wir in diesen Wochen, Monaten und vielleicht auch Jahren schon erleben. Medienzukunft erfolgreich gestalten, so auch der Untertitel der Medientage in München. Dazu dann, wie gesagt, mehr hier in diesem Medienmagazin noch bis 19 Uhr.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Eine Kriegserklärung kann friedlich daherkommen. Das haben wir gelernt vor einigen Tagen, als eine neue App an den Start gegangen ist, nämlich die App mit dem Namen Peace, Frieden. Diese App wurde im App Store aufgeschaltet und gehört zur Gruppe der Adblocker, der Werbeblocker. Das heißt, diese App sorgt dafür, dass wir zum Beispiel inzwischen jetzt auch auf diesen kleinen Geräten, die wir alle ja ständig bei uns haben, keine Werbung mehr eingespielt oder geschaltet bekommen. Die App namens Frieden sollte für denselben sorgen, nämlich auf Seite der Nutzerinnen und Nutzer, und hat doch die gesamte Medienbranche in eine ziemliche Aufruhr versetzt. Man kann also sagen, der Frieden im Internet ist volatiler als das Abkommen von Minsk. Er hat genau 36 Stunden gedauert. Dann hat sich der Entwickler der Peace-App, Marco Arment, dazu entschlossen, die App wieder aus dem App-Store zu entfernen. Wegen zu großen Erfolges. Finde ich eine sehr interessante Begründung, habe ich noch nie gehört zuvor. Und ich zitiere ihn mal, er sagt nämlich, so viel Erfolg mit dem Frieden zu haben, fühlt sich gar nicht gut an. Ich hätte darauf gefasst sein müssen, war ich aber nicht. Wenn man das anders übersetzen will, kann man sagen, das ist Feigheit vor dem Feind, was hier passiert ist. Und der Feind des friedlichen Surfens und Lesens im Internet ist in dem Fall eben nicht die Nutzerin oder der Nutzer, sondern das sind wir irgendwie alle ein bisschen. Das sind die Medienunternehmen, das sind die Werbevermarkter, das ist Google und das sind andere, die glauben, sie könnten das Internet, das Web insbesondere, permanent mit einem weiter wachsenden Sperrfeuer von schlechter Werbung überziehen, und wir würden uns das alle antun.
Soweit ein ganz kurzer Appetitmacher für die Rede von Miriam Meckel. Ich konnte sie kurz nach ihrer Keynote zur schöpferischen Zerstörung und den möglichen Triebkräften befragen.
Also ich glaube, dass Digitalisierung uns wunderbare Möglichkeiten bringt, um schöpferisch zu zerstören und uns wirklich in der Medienbranche, in der Werbebranche neu zu erfinden. Ich habe im Moment ein bisschen das Gefühl, dass wir eher in der unkreativen Zerstörung zum Teil unterwegs sind. Wenn ich so an klassische Clickbait-Modelle im Internet denke, also auch alles auf Reichweite, auch auf Störungen des Nutzers ausgerichtet, da müssen wir, glaube ich, was tun. Und wenn ich mir angucke, was Quartz von Atlantic Media macht, beispielsweise mit dem Daily Newsletter, dann ist da ein Werbeformat drin, Sponsored Content. Ansonsten ist das sehr übersichtlich, fast altmodisch. Die Wiederbelebung des Newsletters und der E-Mail hat großartige Informationen aus eigenrecherchierten Inhalten, aus kuratierten, klug kuratierten Inhalten. Und das ist etwas, wohin journalistisch gesehen aus meiner Sicht die Reise gehen wird.
Kurze Frage noch zu Ihrer Keynote. Es war ein Appell, das war auch nötig für eine Sensibilisierung. Ich glaube, es hat so einige nachdenklicher gemacht, aber das kann nicht die Triebkraft sein. Die Triebkraft ist meist in unserem Geschäft, in der Welt, in der wir uns bewegen, das Geld. Oder sehen Sie da andere Ströme, wo Sie Hoffnung haben, dass wir es vielleicht über die Vernunft schaffen?
Also wir schaffen es über Nachdenken. Geld allein ist keine Triebkraft. Geld ist ein absolut legitimes Mittel, um Wirtschaft zu betreiben, aber ohne Nachdenken kommen sie nirgendwo hin. Und in der Regel ist es gut, wenn erst das Nachdenken kommt und dann daraus ein Geschäftsmodell entwickelt wird. Und meistens geht das vom Bedürfnis der Menschen aus, also der Kundinnen und Kunden. Wie möchten die sich heute informieren? Wie möchten sie nicht angesprochen werden? Und in welchen Gefäßen, in welchen Situationen soll die Ansprache eigentlich passieren? Also da, glaube ich, haben wir technologisch alle Möglichkeiten, Möglichkeiten, aber darüber muss man nachdenken und dann kommt das Geld.
Aber es gibt auch so etwas, das Sie nannten ja sowas wie Gemütlichkeitsblase so ungefähr, die degeneriert. Das Nachdenken zerstört diese Gemütlichkeit und dagegen muss man wieder nachdenken. Gehirn braucht Arbeit, ist auch so ein Motto von D-Radio Wissen übrigens als Senderclaim. Aber trotzdem, ich bin eher zukunftspessimistisch in dieser Beziehung, dass wir es über Nachdenken schaffen. Wir brauchen möglicherweise andere Triebkräfte.
Ich bin nicht zukunftspessimistisch, ich bin eigentlich ganz optimistisch, aber ich glaube, dass man ab und zu sich sozusagen wieder vergewissern muss, dass ein Gehirn ebenso Reize braucht wie ein Körper. Wenn sie nur auf dem Sofa rumliegen, ist das auf Dauer auch nicht gesund. Und insofern müssen wir auch immer wieder neu denken und anders denken, was wir eigentlich machen könnten. Also jeden Tag im Grunde genommen sich zu fragen, mache ich eigentlich das, was wirklich noch zeitgemäß ist und was wirklich in dem, was ich als Anspruch habe an das Geschäftsmodell, was ich betreibe, an die Angebote und Produkte, die ich liefere. Diese Frage muss man sich einfach regelmäßig stellen. Wer das nicht tut, der ist irgendwann raus aus dem Markt.
Mira Meckel, Chefredakteurin der Wirtschaftswoche. Aber das Nachdenken ist ja nicht eine Erfindung von heute. Deswegen vielleicht auch mein geringfügiger Pessimismus. Ich spiele mal einen kurzen Ausschnitt vor von Uwe Vorkötter. Er war damals Chefredakteur der Frankfurter Rundschau aus dem Jahre 2009.
Prinzipiell bin ich Journalist und ob mein Artikel nun auf Papier gedruckt wird oder im Netz gesendet wird oder irgendwann auf so einem Apparat, so einem Kindle-Apparat, wie wir es jetzt auf dem Buchmarkt sehen, veröffentlicht wird, das kann uns ja eigentlich egal sein.
Ja, das war 6 Jahre her und ich traf Uwe Vorkötter in der jetzigen Funktion als Chefredakteur vom Horizont und konnte ihm diese kleine Geschichte-Episode erzählen, denn es hat sich nach meiner Meinung überhaupt nichts getan seitdem.
Dr. Uwe Vorkötter, wir haben uns, glaube ich, das erste Mal gesehen auf dem Newspaper Congress 2009 in Wien. Da fragte ich Sie damals, wie Sie das meinen. Es ist doch egal, auf welchen Plattformen wir publizieren, wir sind Journalisten. Jetzt haben wir das Jahr 2015. Und 6 Jahre später diskutieren wir immer noch dasselbe Thema. Ist das nicht so, täglich grüßt das Murmeltier und wir kommen nicht voran?
Ja, wir sind natürlich einen Schritt weiter in unserer Erkenntnis, nämlich die Erkenntnis lautet, es ist nicht so ganz, es ist für uns Journalisten egal, nach wie vor und vielleicht erst recht, aber es ist wirtschaftlich nicht egal, weil wir auf den digitalen Plattformen überhaupt nicht den wirtschaftlichen Erfolg erzielen, mit dem wir 2009 gerechnet haben. Das müssen wir alles miteinander einsehen, dass das eine Fehleinschätzung war. Also der Kindle war so eine Hoffnung, hat für Zeitungen überhaupt keine Bedeutung heutzutage. Wir haben gedacht, das iPad würde unsere Zukunft retten. Das iPad spielt kaum eine Rolle für die Verlage. Was jetzt wirklich eine Rolle spielt, ist Mobile, das ist das Smartphone. Das ist auch wiederum journalistisch ja durchaus interessant, dass man auch journalistische Inhalte für diesen kleinen Screen bauen kann. Aber in der Monetarisierung ist das erst recht problematisch, weil auf dem kleinen Screen Werbung auch nicht ordentlich funktioniert. Insofern müssen wir mit dieser Vielfalt leben. Und hier auf den Medientagen zeigt sich ja auch, solange das alte Printmodell noch funktioniert, solange sollte man es nutzen, weil was Besseres haben wir im Moment noch nicht. Und das ist aber eine Frage der Zeit.
Mira Meckel hat hier gesagt, also gerade diese Adblocker-Geschichte sei völlig falsch angegangen. Man sollte jetzt die Leser nicht zupoppen mit irgendwelchen Werbebannern und dann wieder versuchen, das zu verbieten oder Lösungen dagegen zu entwickeln, sondern Werbung intelligenter machen. Arbeitet man bei Ihnen da zum Beispiel dran?
Naja, das ist in der Werbebranche ist das ein großes Thema seit vielen Jahren. Da heißt es immer, es gibt keine kreative Werbung für digitale Devices. Ob der Leser oder der User nun eine intelligent gemachte Werbung wirklich sehen will auf dem Smartphone oder ob er nicht tatsächlich dann direkt auf seine Facebook-Seite kommen will, das sei mal dahingestellt. Werbung ist ja bei Usern nicht so schrecklich beliebt, sondern die muss sich einschleichen, die musste sich schon immer einschleichen zum Leser, zum Zuschauer. Das wird auch bei den digitalen Plattformen so sein. Sie ist sicher nicht nur, es gibt ein Kreationsthema, wie kreativ ist die Werbung, die digitale Werbung. Aber auch mit einer sehr kreativen digitalen Werbung wird man da nicht schrecklich weit kommen.
So zumindest Uwe Vorkötter. Ja, digitale Disruption, ein ganz großes Thema in München bei den Medientagen. Wir bleiben dabei. Vielleicht kommt ja die Kreativität im Bündnis vielleicht der großen Player wie Google, wie Facebook mit den Verlagen, mit den Medienanbietern zusammen. Ja, dazu gleich mehr. Der Vorteil von Google ist, wie ich oft sage, das Interessante am Business von Google ist die Abhängigkeit von einem sehr wissensreichen und für alle im Internet offenen Ökosystem oder Biotop. Unsere Suchprodukte sind grundsätzlich darauf basiert, Menschen zu helfen, Informationen in diesem Ökosystem zu finden. Man würde keine Suchmaschine brauchen, wenn man kein wissensreiches Ökosystem hätte. Und in Kontakt mit den Menschen zu treten, die dieses Wissen generieren, ist für uns sehr wichtig. Alles, was wir machen können, um dies zu stimulieren und zu ermöglichen, ist wichtig für uns und für die Gesellschaft. Ja, das war Richard Gingras. Er ist der Chef von Google News unter anderem. Im Mai war er hier im Medienmagazin mit dieser Aussage zu hören. Google hatte ja die Google News Initiative gegründet. Über 150 Verlage und Medienunternehmen haben sich der im April gestarteten Initiative nun angeschlossen. Am Anfang dieses Monats gab es ein erstes Ergebnis der Kooperation, eine Anwendung, mit der sich mobile Webseiten schneller öffnen lassen. Das scheint wohl offenbar nicht ein Problem zu sein, aber je schneller sich es öffnet, umso schneller bleibt man dabei und klickt nicht woanders hin. In München öffnete Google jetzt den 150 Millionen Euro schweren Fonds für innovative Journalismusideen. Mit dabei im Rahmen dieser digitalen Disruption ist auch Matthias Müller von Blumkron. Er ist Chefredakteur Digitale Medien von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er ist eher so ein bisschen skeptisch, was Facebook betrifft und findet diese digitale News-Initiative von Google zumindest sehr akzeptabel, um mehr Geld zu verdienen. Ich konnte auch ihn anschließend nach einem Panel befragen, als es gerade darum ging, inwieweit machen wir uns nicht zu Verbündeten eines Geschäftsmodells, bei dem wir dann möglicherweise später gar keine Rolle mehr spielen.
Herr von Blumkrumme, Sie haben hier gesagt, Sie wollen Facebook und Google und andere Plattformen nicht stärker machen, sondern Sie wollen mehr Geld verdienen mithilfe dieser Plattform. Aber das schließt sich doch nicht aus. Sie machen damit Facebook wichtiger, wenn Sie auf Instant Article setzen und möglicherweise so wichtig, dass man Sie dann tatsächlich nur noch als Inhaltelieferant braucht. Wäre Ihnen das recht?
Wir arbeiten ja nicht erst seit gestern mit Facebook, sondern schon seit längerem. Und alle Aktivitäten, die wir auf Facebook entfaltet haben bisher, stärken in gewisser Weise auch diese Plattform, weil sie interessanter machen. Wir tanzen hier mit dem Teufel, wie wir das an anderen Ecken und Enden auch tun. Und wir müssen dann einen richtigen Weg finden, der für uns die Vorteile bringt, die wir für uns für wichtig erhalten, nämlich auf der einen Seite neue Leser auf unsere Angebote ziehen und auf der anderen Seite mit Hilfe von Werbung oder größerer Reichweite mehr Geld zu verdienen.
Sie haben als Beispiel genannt, dass man mit Google anders zusammenarbeitet als mit Facebook. Können Sie das kurz beschreiben bei dieser Digital News Initiative, dass das möglicherweise für Sie interessanter ist, als nur einfach Content auf Facebook zu leiten?
Also das ist die Instant Articles auf Facebook, also das Erarbeiten von Geschichten, die ich dann auf Facebook umsonst und ohne Zahlung von Facebook unterbringe, und zwar in die Plattform von Facebook integriert, in das technische Gerüst integriert, finde ich schwierig. Und die Haltung von Facebook, mit einem gewissen Friss oder Stirb auf die Verlage zuzugehen, finde ich auch schwierig. Und die Digital News Initiative von Google war anders. Ich habe viele Initiativen von großen Plattformen, auch von Google, erlebt in den vergangenen Jahren. Aber diesmal hatten nicht nur ich, sondern auch andere Beteiligte vom Guardian, der FT, also Leuten, die durchaus kritisch immer Google gegenüberstanden. Wir hatten den Eindruck, geht weiter diesmal. Das ist wirklich eine gewisse Ernsthaftigkeit oder eine große Ernsthaftigkeit im Austausch. Und darauf haben wir uns eingelassen und sind auch ein gehöriges Stück vorangekommen. Das Ganze ist noch nicht fertig. Wir sind noch nicht mit allen Vorschlägen durch, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Und insofern bin ich bei dieser Initiative etwas optimistischer, als ich es im Fall einer, Inhaltefabrik für Facebook wäre.
Ist Google vielleicht einfach nur psychologisch geschickter, dass die den europäischen Bedenkenträger besser analysiert haben und gesagt haben, wir müssen einfach hier auch offener sein?
So einfach sind wir ja nicht zu kriegen. Wir sind ja sozusagen die Bedenkenträger in Person. Und es muss wirklich etwas für uns dabei herauskommen. Sonst bringt es nichts. Und das ist allen Beteiligten bewusst. Wir wissen natürlich auch, in welcher Situation Google ist, mit den vielfältigen Wettbewerbsverfahren, die sie in Europa und anderswo in dieser Welt plagen. Wir wissen, dass Google tiefe Taschen hat, um Dutzende oder Hunderte von Millionen für mediale Landschaftspflege auszugeben. All das ist uns bewusst. Trotzdem leben wir auch in einem Biotop, was wir teilen. Das teilen wir mit Google, das teilen wir mit Facebook, das teilen wir mit Twitter, das teilen wir mit ganz vielen Plattformen. Und von vornherein zu sagen, wir machen nichts mit denen und wir lassen uns da überhaupt nicht drauf ein, würde ich für den verkehrten Weg halten. Auch auf Facebook lassen wir uns ja ein. Wir haben ein Team, was unsere Inhalte auf Facebook unterbringt, anpreist, aber eben noch nicht in Form von Instant Articles. Kann aber auch sein, dass wir auch mal den einen oder anderen Instant Article machen und uns das selber angucken. Wir sind da einfach nur ein bisschen abwartender als im Falle von Google, wo wir gesagt haben, es lohnt sich hier von Anfang an dabei zu sein.
Sie haben eben das Wording benutzt, direkt von Google mit dem Biotop. Das ist das, was Richard Gingras auch immer sagt. Wir sitzen in einem Biotop. Ist das jetzt Zufall, dass Sie es benutzen? Ist das sozusagen schon, wirkt Google schon bei Ihnen oder hatten Sie vorher schon diese Erkenntnis?
Es klingt so, als ob ich hier von einem amerikanischen Konzern gebrainwashed würde. Nein, natürlich leben wir in einem Biotop und ich weiß gar nicht, ob Gingras das erfunden hat, gesagt hat oder nicht. Ich sage es seit Jahren, ich bin ja nun wirklich seit über 15 Jahren in diesem Biotop aktiv und versuche da irgendwie etwas zum Blühen zu bringen. Und insofern müssen Sie sich keine Sorge machen. Wir übernehmen hier nicht die Sprachregelung von Google. Wir werden auch unsere Berichterstattung gegenüber Google nicht ändern. Wir gucken sehr genau darauf, was in Brüssel passiert. Unsere Korrespondenten sind da nah dran und berichten so, wie sie bisher auch berichten. Das wäre wohl, unser eigener Tod, wenn wir auf diese Art und Weise unsere Unabhängigkeit verlieren würden, auf so einfache Art und Weise.
Aber ganz konkret gefragt, was bekommen Sie von Google dafür, dass Sie mit Google zusammenarbeiten?
Das, was wir bekommen, sind Vorteile, und das muss ich eben noch herausstellen, Vorteile im digitalen Geschäft. Wir erhoffen uns durch die bessere Darstellung von Artikeln im Mobilen, also die leichtere Übertragung von Artikeln im Mobilen, mehr Traffic auf unseren mobilen Seiten, damit auch mehr Werbeeinnahmen in dem Bereich, mehr neue Leser, eine stärkere Nutzung von FAZ-Artikeln, Produkten durch die Leser, die diese eben auf Google im Mobilen finden. Es gibt andere Geschichten, die noch in Arbeit sind, die uns monetär tatsächlich Erleichterung bringen würden, über die ich aber im Moment noch nicht reden kann.
Matthias Miller von Blumkron von der FAZ. Das waren sozusagen seine Vorteile, die er sich aus der Zusammenarbeit mit Google verspricht. Bei den Medientagen in München war zu Gast Matthew Chinepa von Google. Er ist Head of Strategic Relations, News and Publishers. Und wir konnten ihn, das heißt einige Pressevertreter, in einer kleinen Runde fragen. Und ich fragte ihn auch nochmal ganz genau, was tatsächlich der Vorteil sei, für Google mit den Verlagen zusammenzuarbeiten. Das ist eine gute Frage. Die Digital News Initiative haben wir geschaffen aufgrund des Feedbacks, das wir von den Verlegern bekommen haben. Die hatten ihre Schwierigkeiten im Umgang mit Google. Bis dahin hatten wir uns keine Gedanken darüber gemacht, ob wir uns um die Newsbranche kümmern sollten. Aber als wir davon gehört hatten, waren wir ein bisschen überrascht. Wir haben gemerkt, dass auch wir unseren Beitrag zu diesem News-Ökosystem leisten müssen, in dem wir uns alle befinden. Wir haben uns mit Leuten unterhalten und die sagten uns, ihr müsst euch um Produktentwicklung kümmern, um Ausbildung und Forschung, damit es leichter wird, Innovation hervorzubringen. Der Nutzen, den wir sehen, dass Nachrichten sehr wichtig sind auf verschiedenen Expertenebenen. Das ist eben auch wichtig für die Nutzer. Sie sind Teil unserer Mission und berühren unsere Kernwerte wie Zugang zu Informationen, freie Meinungsäußerung. Informierte Bürger können eine bessere Gesellschaft schaffen. Auf diese Weise versuchen wir, unseren Beitrag zum Informationsökosystem zu leisten.
So this is our kind of focus to try and play our part in that information ecosystem.
Ja, Madhav Chinepa hatte dann auch Gelegenheit, ein bisschen konkreter zu werden. Zum Beispiel ist es ja tatsächlich so, dass Google eigentlich Kapazität genug hat, um Journalismus selbst zu produzieren. Aber er lehnte das ab. Eine Möglichkeit, die wir haben, eine positive Rolle in diesem Ökosystem zu spielen und demonstrieren zu können, besteht darin, diese Art der Innovation zu unterstützen. Und das war eine der Rückmeldungen, die wir von den Verlegern bekommen hatten. Sie sagten, seht, Nachrichten sind wichtig, aber es ist schwierig, in diesem Bereich innovativ zu sein. Denn Nachrichten sind ein hartes Geschäft. Man muss permanent produzieren. Es gibt durchgetaktete Prozesse, mit denen man Tag für Tag einen Artikel, eine Show oder Zeitung zu einer bestimmten Zeit liefert. Manchmal hat man gar nicht den Raum dafür, über die Zukunft oder über morgen nachzudenken. Hier kann Geld manchmal helfen. Das ist der Geist, den wir in diesen Innovationsfonds reingeben wollen. Aber Google könnte doch auch selbst Nachrichten produzieren. Deshalb ist es nicht notwendig, diese Digital News Initiative zu starten. Wir sind kein Nachrichtenproduzent. Wir haben keine Journalisten. Aber Sie können doch Journalisten kaufen. Google ist ein Technologieunternehmen. Ein Nachrichtenunternehmen ist etwas völlig anderes. Wir sind uns sehr klar darüber, dass wir ein Technologieunternehmen sind und bleiben wollen. Nachrichten sind etwas völlig anderes. Wir bleiben bei den Medientagen in München und der Medienzukunft der digitalen Disruption nach dem Service.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Früher war das Medienmagazin mal interessant, heute nur noch verquaster Blödsinn, bei dem sich selbst der Moderator dauernd verhaspelt. Schreibt Jürgen Ritter über Twitter. Pardon. Radio 1 mit dem Medienmagazin, für einen ist es verquaster Blödsinn, für andere ein neues Geschäftsmodell, wie zum Beispiel für die Mannschaft um Xing. Xing ist ja seit 2003 ein soziales Netzwerk für Geschäftsleute und da gibt es dieser Tage eine Neuerung. Man öffnet diese Plattform auch für journalistische Inhalte. Hören wir mal einen der Protagonisten, den Herausgeber dieser neuen journalistischen Plattform.
Mein Name ist Roland Tichy und ich bin der Herausgeber von Xing Klartext und im Nebenberuf Herausgeber von Tichys Einblick, einem Internetblog.
Wenn man Xing aufschlägt und dann zu Xing Klartext überwechselt, heißt es exklusiv, direkt, meinungsstark. Das ist Xing Klartext und dann ist ihr Foto da. Was ist das wirklich Exklusive? Denn Meinungen auszutauschen und Informationen zu bekommen, das bieten ja andere auch.
Wir versuchen ja zunächst mal Diskussionen anzustoßen und die Diskussion, den Diskussionsanstoß leisten Experten oder prominente Wirtschaftsleute. Also nehmen wir ein Beispiel, Frank Appel war diese Woche dabei mit einer Stellungnahme, wie er die chinesische Wirtschaftsentwicklung sieht, Olaf Scholz, wie er die Flüchtlingsentwicklung sieht und jetzt könnte man weitergehen, fahren schon vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Also für eine Woche schon ganz schön viele Leute, die zunächst ihre Gedanken nur auf Xing verbreitet haben. Die Exklusivität ist dann zu Ende, weil sie natürlich jeder abschreiben darf und das freut uns.
Und was ist das Direkte? Ich meine, andere sind ja auch ziemlich geradeaus.
Direkt, weil unsere Leser hier schneller mit denen in Verbindung treten können. Also die Debatte findet direkt da statt. Die Idee ist ja, mit dem Exklusiv einen Stein ins Wasser zu werfen und die Welle machen dann unsere Mitglieder.
Meinungsstark, das kennt man von Ihnen, aber das ist auch nicht ein Alleinstellungsmerkmal.
Meinungsstark sind viele, aber es geht hier um die Meinung auch unserer Leser und das ist entscheidend. Wir wollen ein Meinungsbild der Entscheider der deutschen Wirtschaft damit ermitteln im Laufe der Zeit zu verschiedenen Fragestellungen. Das scheint ganz gut zu funktionieren.
Wenn Ihnen jetzt noch nicht ganz klar geworden ist, was Xing Klartext überhaupt ist, ich konnte ja die eigentliche Betreuerin der journalistischen Inhalte interviewen.
Mein Name ist Jennifer Lachmann, ich bin Chefredakteurin bei Klartext, dem neuen redaktionellen Format der Xing AG.
Da sind wir auch schon beim Thema, denn wenn man auf Xing geht, dann kriegt man sofort ein exklusives Fenster. Da steht drauf, das neue publizistische Format für Meinung, Analyse und die Einordnung aktueller Ereignisse und Themen. Das ist Xing Klartext. Das ist eine ziemlich lange Erklärung, für was genau passiert.
Ja, das stimmt. In der Tat Wir wollen bei Xing jetzt stärker eigenen redaktionellen Inhalt erstellen. Das heißt, wir haben bisher vor allem Inhalte anderer Medien kuratiert, also Links zusammengestellt, an unsere Mitglieder verschickt, die sozusagen sich dann selber über die Branchen auf dem Laufenden halten können. Jetzt haben wir eine Redaktion etabliert und wir werden uns Themen aus dem wirtschaftsjournalistischen Bereich suchen. Das heißt, das können Konjunkturthemen sein, Berichte über bestimmte Branchen, bestimmte Unternehmen, natürlich auch so Management und Karriere, weil die Leute das bei Xing erwarten, und lassen das aus verschiedenen Sichtweisen diskutieren. Das kann eine klassische Pro-Kontra-Debatte sein, es kann eine eigene Sichtweise sein. Wir haben jetzt zum Beispiel das Thema diskutiert, brauchen wir in 10 Jahren überhaupt noch Banken, und haben jemanden gefunden, der in einer Gegend lebt, wo es gar keine Filialen mehr gibt, und der einfach mal erzählt, wir erzählen immer, ja, Filialsterben, das passiert, aber was heißt das für den Einzelnen? Das heißt, wir suchen uns unterschiedliche Sichtweisen, lassen das diskutieren, die Nutzer können es kommentieren, wir suchen aus den Kommentaren wieder neue Autoren und hoffen, dass wir dadurch so eine interaktive Debatte starten.
Das hört sich erstmal so an wie ein journalistisches Angebot. Sind denn auch Journalisten bei Ihnen angestellt?
Genau, bei uns sind klassische Journalisten angestellt. Also mein Hintergrund, ich war lange bei der Financial Times Deutschland, ich war auch beim Norddeutschen Rundfunk. Die anderen Kollegen, die wir jetzt schon angestellt haben, haben Hintergrund bei Axel Springer, bei Gruner und Jahr, bei Spiegel Online. Das heißt also, Einstellungsvoraussetzung für die Redaktion, wie ich sie jetzt leite, ist, dass man eine klassische journalistische Ausbildung hat.
Wie viele Menschen machen da jetzt mit im Hintergrund? Weil Sie sagen, Sie sprechen auch Autoren an. Also da sind wahrscheinlich auch sowas wie freie Mitarbeiter dann zuständig.
Genau, also wir starten mit einem Kernteam von 7 Journalisten. Herrn Tichy ist unser Herausgeber, der ja auch langjährig bei der Wirtschaftswoche war. Das ist Stand jetzt. Wir probieren mal aus, wie das ankommt. Die ersten Resonanzen sind überwältigend, also sehr, sehr ermutigend. Und dann schauen wir mal, ob wir dann weiter wachsen. Das Interessante, das lerne ich selber ja auch, weil ich habe einen klassischen Verlagshintergrund, wie viel bei so einem Technologieunternehmen auch auf der technischen Seite ist. Also die ganzen, Sie fragen, wie viele Leute sind da beteiligt? Es sind wahnsinnig viele Entwickler dabei, die irgendwas programmieren. Wir kommen von der Inhalteseite und sozusagen beim Redaktionellen arbeiten wir viel auch mit freien Journalisten zusammen, die uns sozusagen interessante Autoren sozusagen in Kontakt herstellen, die dafür sorgen, dass die Texte vernünftig geschrieben sind. Also eine Zahl wäre jetzt irreführend, aber es sind sehr viele Menschen mit sehr vielen unterschiedlichem Know-how hier beschäftigt.
Sie sagten, das soll dann auch diskutiert werden. Also Sie haben dann auch so etwas wie Kommentarfelder und möglicherweise dann Vernetzung zu anderen publizistischen Organen, oder ist das eher so ein tatsächlich eine geschlossene Xing-Welt?
Also die Inhalte selber, also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Debatte anstoßen, sehen wir zum Beispiel nochmal das Bankenthema, wenn es um die Zukunft der Banken geht, diese Beiträge, zum Beispiel von dem Finanzvorstand der Deutschen Bank, die sind auch locked out, also sozusagen von extern lesbar. Wenn es darum geht, die Kommentare, das ist tatsächlich Xing-Mitgliedern vorbehalten. Da ist es dann wieder in Anführungszeichen geschlossen. Das hat auch was mit Qualitätskontrolle zu tun. Wir kriegen alle mit, diese Diskussion über die sozialen Netzwerke, was mit den Hasskommentaren im Moment passiert. Das heißt, da haben wir so eine Art Qualitätssicherung. Aber natürlich werden die Inhalte, und das hat uns mit am meisten gefreut, wir sind sehr schnell weggegangen von diesem Xing macht was Neues mit Klartext hin zu Inhalten. Das heißt, diese Inhalte haben sich auf einmal auf Twitter, auf Facebook, auf anderen sozialen Medien verbreitet. Und das Xing da, der Absender ist, rückte so in den Hintergrund. Und das war sehr erfreulich, weil es zeigt, der Content steht einfach im Vordergrund.
Aber Sie machen es ja nicht aus gemeinnützigem Interesse, sondern möglicherweise steckt da auch ein Finanzierungskonzept dahinter?
Also in der Tat, die Xing ist ein börsennotiertes Unternehmen, die sozusagen insgesamt Geld verdienen wollen. Wir sehen, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Dauer, also wenn sich ein Nutzer länger auf einer Plattform aufhält, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er zu einem zahlenden Premium-Mitglied, was ja unsere Einkommensquelle ist, wird, steigt signifikant. So, das heißt, wir überlegen uns Modelle, wie können wir die Leute auf der Plattform halten. Es gibt aber jetzt erstmal, was uns angeht, wir sind in einer wirklich, und das ist mir bewusst, dass es eine sehr besondere, eine sehr tolle Lage ist im Moment. Wir haben ein funktionierendes Geschäftsmodell und wir gucken jetzt erstmal. Also es ist aktuell nicht geplant, dass wir Werbung schalten oder solche Sachen, sondern dass wir halt einfach tatsächlich versuchen, die Plattform für die Nutzer noch attraktiver zu machen.
Bei Facebook, Twitter und bei anderen Plattformen gibt es ja auch intelligente Menschen, die diskutieren, ne? Aber ist möglicherweise der Vorteil von Xing diese geschlossene Welt, weil man auch weiß, man ist auf einem ähnlichen intellektuellen Niveau, man hat denselben Background, man kann anders qualitativ hochwertiger diskutieren als in einer offenen Plattformwelt?
Tatsächlich ist von Vorteil, dass bei uns die Mitglieder mit Klarnamen, mit Funktionen und so weiter und so fort, das heißt, es ist nicht anonym, und wir haben es jetzt gerade gemerkt, wir haben auch eine Debatte über das Flüchtlingsthema, ganz konkrete Vorschläge von Experten, von Politikern, wie kriegen wir die Leute jetzt schnell in Arbeit. Und da haben wir waren vorher ein bisschen nervös zugegebenermaßen, weil wir nicht wussten, wie sich das bei uns niederschlägt. Es ist eine wahnsinnig fundierte, sehr rationale Debatte. Die Leute diskutieren ganz ernsthaft und sachlich, ob man den Mindestlohn aushebeln sollte oder nicht. Dieser Hass, den man in anderen sozialen Netzwerken, wo es vielleicht auch anonym ist, den können wir so nicht bestätigen. Und das ist in der Tat dann ein Vorteil. Und die Leute können sich untereinander vernetzen.
Soweit Jennifer Lachmann, Chefredakteurin von Xing News mit Xing Klartext heißt das neue Angebot. Interessant, was also diese digitale Disruption tatsächlich bedeutet. Also während der Tagesspiegel in Berlin, um seine Finanzen aufzubessern, die freien Mitarbeiter vorerst nicht mehr beschäftigen will, stellen andere Anbieter, Journalisten ein und das, wie man eben gehört hat, nicht unbedingt die dafür bekannten Anbieter, nämlich wie Zeitungen oder Zeitschriften oder Radio und Fernsehen. Das war natürlich auch ein Thema in München, nicht unbedingt am Beispiel des Tagesspiegels, der hier doch ziemlich krass gezeigt hat, wozu eine digitale Verwerfung dann letzten Endes auch führt, zu dem, ich sag mal in Anführungszeichen, Freisetzen von Mitarbeitern und vielleicht auch das stärkere Fokussieren auf Technologie, auf Technik. Wir kennen das Stichwort Roboterjournalismus. Inwieweit das hier möglicherweise im Spiel ist beim Tagesspiegel, kann ich nicht einschätzen. Aber eine These war tatsächlich in München bei den Medientagen, die Bedeutung von Technikern wächst. Also es kann sich auch keiner mehr jetzt wirklich leisten, aus den Totholzmedien darauf zu verzichten, ins digitale Geschäft zu investieren. Und dazu braucht man halt Techniker. Also das ist eine Verwerfung, die wir vielleicht auch aus anderen Industriebereichen kennen. Denn ich glaube, da sind wir uns alle einig, die Industrie, die früher Petroleumlampen herstellte, ist auch nicht mehr so kräftig vertreten wie die, die jetzt diese Energiesparlampen produzieren. Und natürlich ist das Radio auch immer vertreten bei den Medientagen in München. Ein, man kann schon sagen, fast todoptimiertes Medium, aber es gibt immer noch die einen oder anderen, die sagen, sie probieren mit der oder der Technologie oder mit dem oder dem Multimedia-Studio, wie Radio 1 demnächst auch on air geht. Das vielleicht schon als kleiner Hinweis. Zum Jahresende könnte es klappen, dass wir im Kino Babylon dann auch die eine oder andere Abendsendung live streamen im Bild, also Stichwort Visual Radio. Aber ich fragte Professor Klaus Goldhammer von Gold Media, der alljährlich immer den Webradio-Monitor vorstellt, nach seinen neuesten Erkenntnissen.
Ja, wir versuchen ja immer zu schauen, wie sich dieser Markt entwickelt für Online-Audio, also alles, was man im Internet an Audio-Streams hören kann. Und erkennbar ist, dass es einerseits das, was früher mal so ein Boom-Thema war, nämlich Webradio, ein bisschen sich zurückentwickelt hat oder konsolidiert hat auf rund 2400 Angebote. Das ist immer noch sehr viel mehr als im klassischen UKW-Markt unterwegs ist.
Im vorigen Jahr waren es wie viel?
Also 2011 war mal der Peak mit 3000 und ein paar gequetschten Sendern. Also insofern, das hat sich ein bisschen beruhigt, aber der wirkliche Zuwachs, der findet bei den sogenannten kuratierten Audio-Streams statt. Also es gibt ja verschiedene Plattformen, wo ich jetzt nicht mein eigenes Webradio aufsetzen muss, sondern wo ich einfach eine Liste an Streams platzieren kann und das als meinen Stream sozusagen verbreiten kann. Und da gibt es mittlerweile nochmal über 7000 Angebote, sodass wir insgesamt, was den Online-Audiomarkt in Deutschland anbelangt, rund 10.000 Angebote haben.
Wie ist denn da das verteilt? Also gibt es da irgendwelche ganz klassischen Ausreißer, wo man sagt, das sind die Leuchttürme dieser Audioangebote?
Ja, also natürlich gibt es Streamingdienste. Am weitesten vorangeschritten ist da natürlich Spotify, die auch in Deutschland massive Nutzungszahlen haben und auch Abrufzahlen haben. Insgesamt ist jetzt ganz neu dazugekommen das iRadio von Apple. Meine Vermutung ist noch, da gab es ja eine dreimonatige kostenlose Testphase. Da gibt es viele Leute dabei, die das vergessen haben zu kündigen. Aber insgesamt sind diese Streaming-Dienste, wo ich also eine große Vielzahl von Angeboten habe, Soundcloud, Deezer, mit die am stärksten genutzten, frequentierten Angebote im Online-Audiomarkt. Und dann gibt es noch ein paar Plattformen wie laut.de und solcherlei Dinge, die eben auch hier radio.de, Radioplayer, die eben auch noch aggregieren, die eben darüber, dass sie so viele Angebote aggregieren, natürlich auch mehr Reichweite und Nutzung haben als ein einzelnes Angebot.
Also ist demzufolge das, was Aldi macht, auch Musik zum Abruf anzubieten, eine zielgerichtete und richtige Entscheidung, weil sich da etwas tut? Oder ist das nur etwas, um möglicherweise dabei zu sein, weil es schick ist, sowas zu machen, und es bringt wirtschaftlich überhaupt nichts?
Ich habe das gerade ausgerechnet. Apple hat laut einer Meldung von letzter Woche 6,8 Millionen Abonnenten. Die zahlen 10 Euro im Monat mal 12 Monate, dann kommt man auf 780 Millionen Euro. Insofern, das ist schon nicht unerheblicher Markt, den Apple da kreiert hat. Und insofern, Aldi ist meines Erachtens auch ein Kaufmann, und die betrachten solche Dinge auch aus kaufmännischer Perspektive. Und die würden es nicht machen, wenn man nicht relativ sicher und verlässlich davon ausgehen kann, dass man damit Geld verdient.
Was ist Ihre Prognose als Medienforscher? Ist da möglicherweise eine Verschiebung im Gange, die wir noch nicht so richtig bemerken? Also das heißt, dass Aufmerksamkeit abgezogen wird von den klassischen Audiodiensten, sprich Radio?
Ja, ganz sicher. Also das ist im vollen Gange, und der Wettbewerb ist meines Erachtens auch im vollen Gange. Gerade jüngere Zielgruppen nutzen beispielsweise auch YouTube zum Musikhören. Und überraschenderweise hat YouTube gerade einen werbefreien Dienst eingeführt, YouTube Red, mit dem ich solche Dinge auch nutzen kann. Und in der Tat, die Verschiebung geht wie im Print, wie im Videobereich, auch im Audiobereich dahingehend, dass die klassischen, in dem Falle UKW und DAB-Angebote, Reichweite verlieren. Das kann man ja auch mittlerweile bei den Reichweitenmessungen feststellen. Und umgekehrt dann auf diesem Markt von 10.000 Angeboten, die es im Internet gibt, und allen anderen Hunderttausenden auf der Welt, sich dann verteilen und da ganz individuell, nonlinear, personalisiert Audio konsumieren.
www.webradiomonitor.de, das war Klaus Goldhammer von Gold Media. Und genau platziert wurde in die Mitte der Medientage München ein neuer Audiodienst.
I love Bravo. Love, love.
Also Sie selber sagen Bravo Radio, das werden wir nochmal überprüfen müssen. Bis jetzt ist es nur ein Server mit 4 Kanälen. Dazu der Verantwortliche.
Hallo, mein Name ist Carsten Schürhoff. Ich arbeite bei der Bauer Media Group und verantworte das Thema Radio und TV.
Was ich wirklich nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass Bauer die meisten Radios betreibt. Man denkt immer so die ARD mit den 61, aber wie viel haben Sie unter Kontrolle?
Wir haben europaweit, wir sind Europas größtes Radiohaus, haben insgesamt 94 Sender in 8 Ländern.
Nennen Sie mal ein paar Marken.
In UK gibt es sowas wie Absolute Radio.
Ja, Absolute Radio, das ist die digitale Disruption hier bei mir. Das ist ganz lustig. Ich pack das in den Podcast noch mit hinein. Tut mir leid, da ist jetzt irgendwie ein Digitalfehler gerade dabei, sich auf diese Art und Weise zu artikulieren. Also Bravo Radio unter bravo.de/radio. Das ist eher Zufall und höhere Macht. Tut mir leid.
Radio 1.
Die Digitalfehler sind wieder beseitigt, deswegen jetzt hier im Podcast Bonustrack das Interview noch einmal in voller Länge.
Hallo, mein Name ist Carsten Schürhoff. Ich arbeite bei der Bauer Media Group und verantworte das Thema Radio und TV.
Was ich wirklich nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass Bauer die meisten Radios betreibt. Man denkt immer so die ARD mit den 61, aber wie viel haben Sie unter Kontrolle?
Wir haben europaweit, wir sind Europas größtes Radiohaus, haben insgesamt 94 Sender in 8 Ländern.
Nennen Sie mal ein paar Marken.
In UK gibt es sowas wie Absolute Radio, Kiss FM, Magic Radio, das sind ein paar Sender.
Und in Deutschland, das ist jetzt was dazugekommen, das nennt sich Bravo Radio, oder wie nennt sich das?
Genau, man kennt die Marke Bravo natürlich, ich glaube auch die Älteren, als die größte Jugendzeitschrift. Wir sind mittlerweile die größte Jugendmedienmarke, haben Bravo.de, wir haben die Bravo Hits, das kennt man vielleicht auch als Tonträger. Und jetzt seit Neuestem gibt es unter Bravo.de/radio 4 eigene Online-Radio-Sender. Es wird demnächst auch die App dazu geben, und die kann man jederzeit hören.
Ich glaube, Bravo muss man auch selbst nicht im Osten erklären, weil es gab immer genügend Rentnerinnen und Rentner, die Exemplare rübergeschmuggelt haben, um auch den Jugendlichen in der DDR zu sagen, wie man mit 12 die Pickel wegkriegt zum Beispiel. Oder wie man richtig küsst, das ist ja nach wie vor auch ein Problem. Aber was wird nun auf 4 Kanälen bei Bravo Radio ausgespielt? Nur Musik, die Stars machen, die Kids lieben?
Also wir fangen natürlich insbesondere mit dem Thema Musik an. Wir haben uns dem Thema Interaktivität sehr verschrieben. Also wir haben 4 Radiosender, vielleicht kurz, was ich dazu sagen kann. Bravo Charts gibt es einerseits. Da haben die User die Möglichkeit, die eigenen stündlichen Charts selber zu voten. Und die besten 5 Songs werden dann auch gespielt. Dann haben wir uns gesagt, wir müssen auch was für die Älteren machen. Das ist Bravo Party. Da kann man eben, wenn man möchte, eine Audio-Großbotschaft für hinterlassen. Wir haben Bravo Love für die Verliebten. Da wird es demnächst sozusagen kleine Battles zu geben. Und ja, wir haben dann noch die Tube Stars, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiges Element. Auch da wollen wir ein kleines Voting demnächst hinterlegen. Ein eigener Radiosender speziell für die YouTube Stars und die Bravo Stars, weil die werden tatsächlich nirgendwo gespielt. Also wir haben das vielleicht auch eben, wir sind ja hier auf den Medientagen, wo es um das Thema geht, wer ist denn eigentlich YouTube Stars? Das sind dann solche Leute wie die Lochis, die man eigentlich nur in der jugendlichen Szene kennt. Aber da sind sie ganz bekannt und da machen sie auch großartige Songs.
Ebenso wie White Titty zum Beispiel. Ja. Die Frage ist immer noch, welchen Radiobegriff haben Sie? Das hört sich erstmal so ein bisschen automatisiert an. Oder gibt es tatsächlich Menschen im Hintergrund, die moderieren, die Interviews führen?
Ja, also das ist tatsächlich ein hoher Automationsgrad, fairerweise. Wobei wir tagesaktuell das, was an Musik gezeigt wird, aktualisieren. Wir haben auch Moderation, wo wir eben insbesondere Mails, die in unser Studio kommen, vorlesen. Und wir wollen, also nachdem wir das jetzt gestartet haben, auch eine eigene Bravo-Moderationsteam aufbauen. Das ist noch nicht da. Also da auch vielleicht der Aufruf bei Ihnen hier, wer Lust hat und sagt, Mensch, er ist ein großes Radiotalent und bisher unentdeckt. Wir würden uns sehr darüber freuen, das greift vielleicht einer Sache vorweg, die wir demnächst machen werden, dass wir wirklich sagen wollen, wir wollen einen gesunden Mix irgendwann haben aus Musik, was aktuell größter ist, und natürlich moderierten Elementen Unterhaltung. Was wir aber nicht machen, sind klassisch Nachrichten oder Jugendnachrichten, das kann man dann tatsächlich nachlesen, sondern wir glauben daran, dass man Lust daran hat, Musik zu hören, zu voten, mitzumachen und natürlich auch ein bisschen News und Moderation zu bekommen, klar, und das wollen wir ausbauen.
Wo stehen die Studios oder das Equipment, wo steht das physisch?
Das ist eigentlich nur ein Computer. Wir machen das mit einem Kollegen zusammen, auch das muss gesagt werden, der heißt, der macht das Produkt I Love Radio. Und wenn Sie das sehen, das gibt gar kein Studio mehr.
Also aber wo muss man sich melden, wenn man Lust hat, bei Ihnen zu moderieren?
Bravoradio@bauermedia.com. Das kommt dann zu uns. Wir haben da sozusagen, das findet man auch auf der Webseite. Und da sagt man einfach, hey, dass man jetzt heute und hier das Radioprogramm gehört hat und Lust darauf hat. Und dann werden wir dem sofort antworten.
Aber man muss doch irgendwo physisch sein Bett aufschlagen. Also wo muss man sich sozusagen verorten letzten Endes, wenn man sich bewirbt?
Also wir sind ansässig als Bauer Mediengruppe und auch Bravo und Bravo TV in Hamburg, sind da, haben in der schönen, ja, im Innenstadt ein großes Bürogebäude und da ist auch das gesamte Online- und Digitalteam. Und da wäre man dann perspektivisch in der schönsten Stadt der Welt, wie Radio Hamburg sagt, und dort würde man dann arbeiten.
Und bevor hier der Vortrag von Miriam Meckel zu hören ist, noch eine kurze Ergänzung, der Programmchef von Radio 1 zu dem neuen Multimedia-Studio.
Naja, wir bauen ja gerade ein multimediales Studio und aus diesem Studio wollen wir in Zukunft, also wird ein paar Piloten auch noch geben, dann tatsächlich die Sendung von 19 bis 21 Uhr nicht nur, wie bisher bekannt, eben im Radio ausstrahlen, sondern die auch live streamen, mit Gästen dann auch. Möglicherweise ist das auch was mal für dich, fürs Medienmagazin, ja. Und dann kann man dich nicht nur hören, sondern auch richtig sehen, möglicherweise dann auch live. Und das hat natürlich eine experimentelle Funktion, weil es ist ein virtuelles Studio, was uns jetzt auch erstmal zeitlich beschränkt zur Verfügung steht. Aber wir können die nächsten 5-6 Monate damit herumexperimentieren.
Ich stelle mich jetzt nicht dumm, das ist tatsächlich bisher noch so eine Art Betriebsgeheimnis gewesen. Da war nicht jeder involviert, damit das auch die Konkurrenz möglicherweise nicht mitbekommt. Aber nun ist es ja nicht so, dass wir nicht multimedial unterwegs sind. Also wir haben Videos, wir können live während der Sendung mit unseren Hörern irgendwie in Kontakt treten über Twitter, Facebook und so weiter. Was ist das wirklich jetzt nicht Innovative, sondern die neue Qualität, die wir damit verbinden?
Na, die neue Qualität ist, dass wir das natürlich machen. Also wir streamen ja beispielsweise den Talk von Knut Elstermann während der Berlinale oder wir streamen auch den Tippi-Talk. Aber das findet natürlich alles nicht bei uns im Studio statt. Wenn wir es bei uns im Studio machen würden, dann würde man dort ein Hörfunkstudio sehen, was sich dafür eigentlich nicht gut eignet, wie du selber weißt.
Das Licht ist schlecht, die Mikrofone sind im Weg.
Genau. Und deshalb ist dieses Studio genau für diesen Zweck völlig anders gebaut. Es ist zwar als Hörfunkstudio auch nutzbar, aber es ist eben auch zum Streaming nutzbar und man kann wunderbar, und dafür ist es dann eben auch gebaut, Studiogäste interviewen. Und die Sendung von 19 bis 21 Uhr hat ja jetzt auch schon häufig Gäste, aber da sollen noch mehr Gäste kommen. Vor allem Gäste irgendwie auch, die teilweise erzählen, was sie an dem Tag selber noch in Berlin machen. Also Autoren, die lesen, Musiker, die auftreten, das hatten wir schon, aber auch Theaterregisseure, möglicherweise auch Menschen, die gerade eine Bar oder eine Kneipe eröffnet haben. Die wird man aber eben nicht nur hören, sondern auch in Zukunft sehen können und wahrscheinlich auch spannend, visuell spannend sehen können durch dieses visuelle oder dieses virtuelle Studio.
Und das wo steht?
Wir arbeiten daran, sind jetzt im Babylon.
Denn man muss dazu sagen, im Admiralspalast haben wir ja so eine Art Hauptstadtstudio. Da gibt es gelegentlich oder gab es auch visuelle Übersetzungen, zum Beispiel Bettina Rust. Aber die hatte zum Beispiel das Problem, als Heike Makatsch mal kam und sagte, nee, du, ich will ja im Radio ich sein dürfen. Also ich will ungeschminkt sein, mit meinem Rollkragenpulli kommen und will nicht, dass andauernd eine Kamera um mich rum schwebt. Damit muss man aber auch rechnen, ne? Dass Leute absagen, weil sie sagen, nee, ich will ja eigentlich ins Radio und nicht ins Fernsehen.
Das stimmt, klar. Also das muss man natürlich vorher dann auch deutlich sagen, dass das dann keine reine Radiosendung ist. Deshalb ist es auch nicht so, dass wir es generell machen, sondern dass wir eine bestimmte Sendestrecke eben auch machen. Und wir wissen auch noch nicht genau, ob wir tatsächlich jeden Tag auch streamen werden oder nur einzelne Tage. Das werden wir uns noch erarbeiten, weil wir noch gar keine Ahnung haben, wie die Abläufe sind und wie viel Arbeit das tatsächlich macht.
Soweit also Robert Skopin, Programmchef von Radio 1 und jetzt, wie in der Sendung angekündigt, der Vortrag von Professor Dr. Miriam Meckel, die Eröffnungs-Keynote der 29. Medientage München vom 21. Oktober 2015. Und anmoderiert wird dieser Vortrag von Thomas Gottschalk, der während der Eröffnung durch das Programm führte.
Heute darf ich Ihnen eine Referentin ansagen, die sicher den Gesamtblick deswegen alleine schon hat, weil sie als Fernsehmoderatorin unterwegs war. Sie war Reporterin, Medienwissenschaftlerin und Staatssekretärin. Jetzt ist sie Professorin für Corporate Communication an der Uni St. Gallen. Und interessanterweise ist sie auch Chefredakteurin der Wirtschaftswoche, also einer Zeitung, die Uraltmedien. Das ist eben Oldschool, aus der auch ich komme. Ich freue mich darauf, wie sie einen Bogen über diese interessante neue Welt spannen wird. Begrüßen Sie mit mir Professor Dr. Miriam Meckel.
Liebe Frau Aigner, lieber Herr Schneider, lieber Thomas Gottschalk, meine Damen und Herren, guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich muss einmal kurz ein Foto machen, um zu dokumentieren, wie 22% Frauen im Publikum aussehen. Als ich klein war, hatten wir zu Hause die Hör zu, das ist auch Oldschool-Medien. Und da gab es hinten immer nur so eine Seite Original und Fälschung. Da konnte man das Bild immer so danach absuchen, wo was nicht stimmt. Das mache ich nachher mit diesem dann auch mal, was ich gerade fotografiert habe. Ich würde gerne Ihnen ein paar gedankliche Inputs zu geben versuchen zu dem Themenfeld, was jetzt diese Tage uns hier alle in München beschäftigt. Und ich würde gerne ein bisschen etwas dazu sagen, warum wir aus meiner Sicht im Moment eine ganze Menge an unkreativer Zerstörung im Prozess der Digitalisierung haben, warum wir darauf achten sollten, welche Technologien wir wählen, um sie voranzutreiben, weil das sehr viel mit uns selbst, existenziell mit uns selbst zu tun hat. Und ich würde auch gerne darüber sprechen, warum ich der Meinung bin, dass uns die größte digitale Disruption tatsächlich noch bevorsteht. Eine Kriegserklärung kann friedlich daherkommen. Das haben wir gelernt vor einigen Tagen, als eine neue App an den Start gegangen ist, nämlich die App mit dem Namen Peace, Frieden. Diese App, die jetzt hier eigentlich zu sehen sein sollte. Ah, da kommt sie auch. Diese App wurde im App Store aufgeschaltet und gehört zur Gruppe der Adblocker, der Werbeblocker. Das heißt, diese App sorgt dafür, dass wir zum Beispiel inzwischen jetzt auch auf diesen kleinen Geräten, die wir alle ja ständig bei uns haben, keine Werbung mehr eingespielt oder geschaltet bekommen. Die App namens Frieden sollte für denselben sorgen, nämlich auf Seite der Nutzerinnen und Nutzer, und hat doch die gesamte Medienbranche in eine ziemliche Aufruhr versetzt. Man kann also sagen, der Frieden im Internet ist volatiler als das Abkommen von Minsk. Er hat genau 36 Stunden gedauert. Dann hat sich der Entwickler der Peace-App, Marco Arment, dazu entschlossen, die App wieder aus dem App-Store zu entfernen. Wegen zu großen Erfolges, finde ich eine sehr interessante Begründung, habe ich noch nie gehört zuvor. Und ich zitiere ihn mal, er sagt nämlich, "Achieving this much success with Peace just doesn't feel good, which I didn't anticipate, but probably should have." So viel Erfolg mit dem Frieden zu haben, fühlt sich gar nicht gut an. Ich hätte darauf gefasst sein müssen, habe ich aber, war ich aber nicht. Wenn man das anders übersetzen will, kann man sagen, das ist Feigheit vor dem Feind, was hier passiert ist. Und der Feind des friedlichen Surfens und Lesens im Internet ist in dem Fall eben nicht die Nutzerin oder der Nutzer, sondern das sind wir irgendwie alle ein bisschen. Das sind die Medienunternehmen, das sind die Werbevermarkter, das ist Google und das sind andere, die glauben, sie könnten das Internet, das Web insbesondere, permanent mit einem weiter wachsenden Sperrfeuer von schlechter Werbung überziehen und wir würden uns das alle antun. Warum war Peace nach 36 Stunden aus dem App Store entfernt? Weil das passiert, was Sie hier auf diesen beiden Bildern sehen, links ein iPhone-Screen mit Werbung, rechts ein iPhone-Screen ohne Werbung. Peace war durch die Tatsache, dass Apple mit dem iOS 9, dem Betriebssystem iOS 9 zum ersten Mal zulässt, dass Adblocker eben sozusagen auch mobile betrieben werden können, plötzlich eine Riesennummer geworden. Und letztlich geht es darum, dass wir zunehmend feststellen, auch durch Befragungen, durch Studien, die es dazu gibt, dass Nutzerinnen und Nutzer immer stärker genervt sind von einem Werbebombardement mit Bannern, beweglichen Bannern, Pop-ups, Videos, Pre-Rolls, die plötzlich losscrollen und man weiß gar nicht, wie man jetzt sozusagen zu dem zurückkommen soll, was man eigentlich sehen sollte. Peace war also übersetzt eine Kriegserklärung an die disruptiven Formen der digitalen Werbung, wie sie uns eigentlich zunehmend nicht mehr gefallen. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass diese Entwicklung mit der Rücknahme von Peace aus dem App Store nicht beendet ist. Denn weltweit nutzen inzwischen etwa 150 bis 200 Millionen Menschen Werbeblocker, sowohl stationär am Laptop als auch im mobilen Netz, also auf dem Smartphone oder auf den Tablets. Und das ist genau die junge Zielgruppe, die wir in der Zukunft unserer Medienentwicklung als Kundinnen und Kunden erreichen wollen. Ich glaube, wenn man ehrlich damit umgeht, muss man sagen, Marco Arment hat sich als Entwickler von Peace wahrscheinlich dem Druck der Unternehmen gebeugt, der dann kommt. Und die Diskussion führen wir ja gerade auch sehr enthusiastisch, freundlich formuliert, sehr kreativ, zerstörerisch, unfreundlich formuliert in der deutschen Medienbranche, weil sie das Geschäftsmodell freier Inhalt gegen Werbung infrage stellt. Und das ist ein Geschäftsmodell der Medien, an dem wir alle seit Jahren arbeiten. Es ist ein gutes Geschäftsmodell in vielerlei Hinsicht, was sicherlich eine Säule unserer Medienzukunft bleiben wird, bei allen Disruptionen. Aber es ist in der Ausprägung nicht so gut, wie es sein sollte. Und vor allem haben wir bislang im Wesentlichen darauf gesetzt, es quantitativ zu entwickeln und nicht auf die qualitative Veränderung und Verbesserung, uns wirklich kreative, schöpferische Gedanken darüber zu machen, was man eigentlich in einer Dimension tun kann, wo Online-Werbung unglaublich wächst, wo sie die zurückbleibende klassische Werbung bislang nicht ganz ersetzen kann, aber wo vor allem auf dem kleinen Screen der Mobilgeräte irgendwie das, was wir bislang machen, das Sperrfeuer von Werbung uns so auf Dauer nicht wird gefallen können, wenn wir den Kunden als Nutzer von inhaltlichen Angeboten, als anspruchsvoll in ästhetischen und qualitativen Fragen wirklich ernst nehmen wollen. Jede Zeit erlebt ihre eigenen technologischen Umbrüche. Nur dieses hier funktioniert nicht, weil der Klicker offenbar aus der Web 1.0-Zeit ist. So, jetzt haben wir es. Ältere Herren sollen offenbar auf diesem Screen nicht gezeigt werden. Ich kann nichts dazu. Es handelt sich beim ersten um Josef Schumpeter, den ich Ihnen ans Herz legen darf, weil Schumpeter in seinem wirklich wunderbaren Buch schon 1942 ja geschrieben hat, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, über die schöpferische Zerstörung. Und dieser Gedanke ist ein sehr kluger Gedanke, mit dem wir uns heute beschäftigen sollten. Schumpeter sagt, wir müssen uns immer wieder neu erfinden in einem Prozess der schöpferischen Zerstörung, bei dem Güter und Produktionsverfahren immer wieder durch neue ersetzt werden. Und das ist der Motor unser aller wirtschaftlicher Entwicklung. Zentrale Rolle dabei spielt, Achtung, Message an Sie alle, die Sie hier sitzen, zentrale Rolle dabei spielt der schöpferische, einfallsreiche Unternehmer, der eben neue Ideen entwickelt und den Einsatz neuer Produktionsmethoden, neuer Angebote immer wieder sich zur Aufgabe macht. Diese Idee der schöpferischen Zerstörung hat dann Clayton Christensen in seinem Buch The Innovator's Dilemma 1997 vorangetrieben. Er überträgt das speziell auf technologischen Fortschritt, auch auf die Medienbranche und sagt, wir haben es hier mit Disruptive Innovation zu tun. Daher kommt auch der Titel dieser Medientage und das ist sozusagen ja inzwischen wirklich zu einem Mantra unserer digitalen Medienentwicklung geworden und zwar zu einem, das uns gut leiten kann, wenn wir darüber nachdenken wollen, was in dieser Medienwelt passiert. Ich wäre nicht abgeneigt gegen eine neue Batterie oder so, falls jemand so alte Sachen hier zur Verfügung hat. Das würde uns, glaube ich, helfen. Der Adblocker Peace hat eine Art Kampf aufgenommen zu dem, was ich jetzt als durchaus unkreative Zerstörung bezeichnen möchte. Er hätte vielleicht sogar die Kraft gehabt, einen echten Bruch, eine echte Disruption herbeizuführen, wenn wir ihn ernst genommen hätten und das Geschäftsmodell der digitalen Werbung im Geschäftsmodell der Vermarktung digitaler Inhalte auf andere Füße zu stellen. Ich glaube, der Satz "Mehr ist mehr" kann weder bei Inhalten noch bei Werbeangeboten auf Dauer uns in eine erfolgreiche Zukunft führen. Denn für den Nutzer, für die Nutzerin bedeutet mehr ist mehr, weniger ist mehr. Wir werden mit Unterbrecherwerbung, mit Pop-ups, mit fliegenden Bannern, Rollovers und dröhnenden Videos versorgt. Wir kriegen dafür ein weniger an Informationen an vielen Stellen, an inhaltlicher Klarheit. Wir verzichten auf Fokus, wir verzichten auf Ruhe und das, was wir eigentlich mit Mediennutzung ja oft auch wollen, nämlich kurz mal die Informationen des Tages wirklich schnell zu bekommen. Ich frage Sie mal, würden Sie sich zum Beispiel heute Morgen beim Frühstück eigentlich minutenlang ohne Unterlass anbrüllen oder beim Lesen hin und her schubsen lassen? Vermutlich würden Sie das nicht tun, ich jedenfalls auch nicht. Und warum sollten wir das eigentlich im Internet mit uns machen lassen auf Dauer? Das ist eine Frage, die wir uns alle mal stellen können. Was sagt das vor allem über uns, wenn wir uns dem 24/7-Bytegeballer aussetzen und da nichts gegen tun, auch nicht aufmucken, also daran irgendwie mitwirken? Es sagt vor allem, dass wir uns gegenseitig so behandeln, als seien wir die Resterampen der digitalen Zerstreuung. Ich glaube, das sind wir nicht, sondern wir sind zu mehr in der Lage und dieses Mehr sollten wir kreativ ausnutzen. Der Slogan der Werbewirtschaft, zusammengeschnurrt auf "Klick mich", ist ein Slogan, der ungefähr den erotischen Reiz ausstrahlt, die frühere Call-in-Werbeformate im Privatfernsehen hatten.
Ruf mich an!
Für diejenigen, die jetzt das nicht sehen konnten, weil aus Copyright-Gründen das nicht gestreamt oder im Fernsehen übertragen werden kann, Sie erinnern sich vielleicht, jedenfalls wenn Sie so alt sind wie ich, an diese übersichtlich gekleidete mitteljunge Dame, die eine Peitsche in der Hand hält und in einem relativ restringierten Code der persuasiven Kommunikation, nämlich mit drei Worten, sie dazu überzeugen möchte, bei einem überteuerten SM-Call-in-Angebot aktiv zu werden. Das ist der erotische Charme, mit dem wir es zum Teil in der Ansprache des Geschäftsmodells Werbung gegen freie Inhalte und umgekehrt zu tun haben. Und ich glaube, so wird es auf Dauer nicht weitergehen können. Das Geschäftsmodell und diese Entwicklung haben also für uns zum Teil bislang nicht schöpferisch, also kreativ zerstörend gewirkt, sondern sie haben eher unkreativ zerstörend gewirkt, indem sie den Nutzern falsche Angebote machen. Ich glaube, wir können mehr. Ich glaube, wir können interessante, ästhetische, inhaltlich überzeugende Inhalte und Werbebotschaften anbieten. Der Charme der Kann-Rolle ist ja nur ein Beispiel dafür, wie toll, überzeugend und spannend auch Werbung sein kann. Und da müssen wir uns, glaube ich, darauf konzentrieren, uns damit stärker auch fürs Internet auseinanderzusetzen. Ich glaube, es ist in diesem Zusammenhang auch ein Armutszeugnis, wenn der Bundesverband Digitale Wirtschaft im Kampf gegen Werbeblocker nun die Politik um Hilfe ruft. Regulierung war meines Wissens noch nie ein taugliches Mittel gegen den Mangel an Kreativität und Geschäftsideen. Und die Nutzer von Werbeblockern einfach jetzt auszusperren, wie es beispielsweise bei Bild.de ja geschieht, ich glaube, das wird auf Dauer auch nicht die Lösung der Zukunft sein. Sie müssen und ihre Kundinnen und Kunden, wir müssen unsere Kundinnen und Kunden, ich zähle da absolut mich selber dazu, ernst nehmen. Sonst werden sie uns irgendwann nicht mehr ernst nehmen, umgekehrt. Und das wäre dann fürs Geschäftsmodell und auch für die Inhalte überaus schade. Ich glaube also, dass es Zeit ist, etwas zu verändern, denn wir erleben auch, dass sich bei uns etwas verändert im Zuge dessen. In den vergangenen 10 Jahren hat sich die menschliche Aufmerksamkeitsspanne von 12 auf 8 Sekunden reduziert. Sie liegt damit jetzt knapp unter der eines Goldfisches. Ich würde dazu gerne sagen, dass ich hier keine kritischen Anmerkungen zu Goldfischen machen möchte, die, wenn Sie auf YouTube sich das anschauen, erstaunlich künstlerische Fähigkeiten haben, zum Beispiel Basketball spielen können unter Wasser und all solche Dinge. Also insofern geht es mir hier nicht darum, jetzt einen falschen Vergleich zu ziehen, sondern es geht darum zu sagen, hier reduziert sich etwas und diese Reduzierung entsteht dadurch, dass auf der anderen Seite überflutet wird. Durch Reizüberflutung statt Qualitätsbotschaften, gesetzt auf dumpfe Reaktionen statt Engagement der Nutzerinnen und Nutzer. Und es liegt in unserer Hand oder genauer gesagt in unserem Gehirn, endlich mehr kreative Idee auf gute Werbung, auf ästhetische Reize, auf ansprechende und faszinierende Botschaften zu richten, die gut erzählt sind und die übrigens in den Medien genauso wie in der Werbung funktionieren können. Das Web Analytics Startup Chartbeat in New York hat einen schönen Beweis dafür, dass wir inzwischen mehr können und dass wir auch wissen können, was wir mehr können. Chartbeat liefert unter anderem den Live-Beweis, den man sich in New York anschauen kann. Ich habe das vor ein paar Wochen getan, wie Menschen eine Produktenttäuschung erleben, wenn sie durch reißerische Headlines zum Klicken animiert werden und dann hält das Angebot überhaupt nicht, was versprochen worden ist, was der Teaser versprochen hat. Und dann liegt die Verweildauer auf einer Website gerne unter einer Sekunde. Das ist exakt die Zeit, die man braucht, um hinzuklicken, festzustellen, stimmt mit dem, was an Erwartung geweckt worden ist, nicht überein und weg zu sein. Chartbeat-CEO Tony Hale wirbt deshalb unermüdlich mit dem Schlagwort Engagement, Engagement in Englisch, um zu sagen, wir müssen wegkommen, auch im Geschäftsmodell vom Clickbait, vom reichweitenorientierten Massensammeln von Klicks hin zu einem Geschäftsmodell, was Interaktion über Zeit basiert ist, nämlich Engagement. Das ist sein Ansatz. Und siehe da, wo Engagement probiert wird, die Financial Times ist in diesem Feld ganz erfolgreich unterwegs, andere amerikanische Anbieter sind es auch, wo diese Ansprache funktioniert, da ist die Bounce Rate, also die Absprungrate der Menschen, die sofort wieder weg sind von der Website, überaus gering. Und was wir auch lernen, wenn man sich die umfangreiche Analytik von Chartbeat zum Beispiel mal in Ruhe anschaut, ist, dass viele Annahmen, denen wir immer noch in der massenreichweitenorientierten Ansprache nachgehen, gar nicht stimmen. Es ist nicht so, dass der obere Platz auf der Website der beste ist, um einen Inhalt oder eine Werbebotschaft zu schalten, weil viele Menschen schon scrollen, runterscrollen, bevor die Website sich überhaupt ganz geladen hat. Und das heißt, eher im mittleren Bereich ist die Aufmerksamkeit und bei guten Inhalten die Verweildauer am höchsten. Das sind nur ganz kleine Elemente, die können Interaktionen messen, Chapping auf der Tastatur, Interaktionen mit der Maus. Man kann alles genau über Ansprache regeln. Wir haben also die technologischen Voraussetzungen, um bessere Kommunikation im Inhalte- und im Werbesektor im Internet zu machen. Es kann gelingen, Quantität durch Qualität zu ersetzen und die Big Data Analytics, die Möglichkeiten, die uns diese Analysen an die Hand gibt, sind längst da, um die Menschen im Web sehr viel unaufdringlicher, sehr viel passgenauer anzusprechen. Der Chef von WPP, Martin Sorrell, hat uns diese Woche ein Interview gegeben, das am Freitag in der Wirtschaftswoche erscheint. Ich zitiere mal kurz, weil das gibt mir Hoffnung, wenn ich ihn da lese, dass er sagt, Adblockern kommen wir nicht über Verbote bei. Gruß an den Bundesverband der digitalen Wirtschaft. Adblockern kommen wir nicht über Verbote bei. Gefragt sind stattdessen Werbeformen, die nicht nerven und auf einzelne Nutzer zugeschnitten sind und auch clevere Werbeformen mit einer geschickten Verknüpfung von Werbung und Inhalten. Na also, geht doch. Wenn wir uns mal angucken, was im inhaltlichen Bereich in letzter Zeit passiert ist, dann können wir eine ganze Reihe Beispiele finden, die in diese Richtung gehen. Ich würde Ihnen gerne eines vorstellen als ein Beispiel, was ich auch aus einer ganz individuellen Nutzung heraus wirklich ganz spannend finde. Und das ist Quartz Daily Brief, der tägliche Wirtschaftsnewsletter aus dem Hause Atlantic Media. Hat in kurzer Zeit etwa 150.000 Abonnentinnen und Abonnenten für seinen E-Mail-Service gewonnen. Und hat etwas geschafft, was ganz bemerkenswert ist. Disruptive Innovation heißt nämlich nicht, dass die Vergangenheit keine Rolle mehr spielt. Disruptive Innovation kann auch heißen, dass die Vergangenheit plötzlich ganz viel Rolle wieder spielt. Denn Quartz Daily Brief tut nichts anderes, als die E-Mail und den ganz alten, totgesagten Newsletter wieder zu beleben, nach dem Motto Rise Again and Shine. Und das ist ein Erfolg, der an diesem Beispiel zu sehen ist, wo man sagen kann, wir müssen sozusagen 360 Grad denken, wenn wir wirklich entscheiden wollen, wo geht die Reise hin und wo setzt die Disruption an, was kann sie auch mitnehmen, um daraus wieder etwas Neues zu machen. Quartz also mit dem Newsletter, 150.000 Abonnentinnen und Abonnenten, eine Öffnungsrate von 42%, das ist immens. Und die Website dazu, 2014 bereits die Schallgrenze von 10 Millionen Unique Visitors im Monat überschritten oder durchbrochen. Die Nutzer, jetzt wird es auch noch spannender, sind im Durchschnitt 40 Jahre alt. Sie haben ein Durchschnittseinkommen von etwa 100.000 US-Dollar. Das ist mehr als beim Economist, mehr als beim Wall Street Journal, mehr als bei der Financial Times und mehr als bei Forbes. Kurz gesagt, eine Traumzielgruppe. Was macht Quartz, um diese Traumzielgruppe zu erreichen? Quartz setzt auf intelligente Inhalte, eigenrecherchiert, aber auch klug kuratiert. Quartz setzt auf Neuigkeitswert, auf Inspiration und bereitet das Ganze klar, ja eigentlich schlicht auf. Konzentriert, schnell zu lesen und dabei unterhaltsam und informativ. Und interessant ist auch, dass die Angebote in einer Länge von unter 500 Worten oder deutlich über 800 Worten gemacht werden. Warum ist das so? Weil uns die Forschung sagt, dass die Menschen im Netz so lesen. Entweder schnell und sehr konzis oder richtig lang, die sogenannten Long Reads. In deutschen Medien neigen wir dazu, immer noch gerne uns auf die genutzte Hauptform der gängigen Standard-Mittellänge zu konzentrieren, die dann leider auch Spannendes oft mittelspannend macht. Und auch hier können wir daraus lernen, wie journalistische Formate sich weiterentwickeln können, ohne großes Bohai, konzentriert auf das, worum es doch eigentlich gerade beim Journalismus geht, auf spannende Geschichten, die toll erzählt sind. Zachary Seward, der leitende Redakteur von Quartz, hat sein eigenes Angebot mal als API, also als Programmierschnittstelle zwischen uns Nutzern und der Medienwelt beschrieben. Das finde ich eine total interessante Analogie, wenn man sich fragt, wohin geht die Reise und wie müssen wir auch anfangen, disruptiv umzudenken in den Kriterien, wie wir auf Medien gucken. Das funktioniert nämlich oft ganz anders als in den klassischen Formaten bei Fernsehen, Zeitung und so, wie wir das eben von früher kennen. Es kann also gelingen, wie das Beispiel Quartz zeigt, Qualität und Quantität zu verbinden, für spannende Zielgruppen und dabei auch Werbung und Inhalte zusammenzubringen. Bei Quartz gibt es genau einen Werbeplatz, der in der Mitte positioniert ist. Die Ergebnisse von Chartbeat habe ich Ihnen gerade schon präsentiert. Und wo es um eine Fläche von Sponsored Content geht. Hier wird nicht rumgeballert, da poppt nichts auf, da konzentriere ich mich und darf mich entscheiden, lese ich das oder lese ich es nicht. Anscheinend funktioniert es gut, die Zahlen werden nicht veröffentlicht, aber man hört aus dem Hause Quartz, dass das Geschäftsmodell sehr erfreulich sei. Wenn wir in diese Richtung gehen, dann treffen wir den Nerv der Zeit. Wir treffen auch den Nerv von vielen Menschen, die Nerven haben, die ansonsten etwas viel getroffen werden. Oder wie ein DAX-CEO kürzlich zu mir gesagt hat, ich erwarte von Medien, dass sie mir die Möglichkeit zum konzentrierten Lesen geben, nicht aber, dass sie ständig versuchen, mich genau davon abzuhalten. Wie absurd die entgegengesetzte Dynamik unserer derzeitigen unkreativen Zerstörung ist, zeigt sich unter anderem auch an dem Phänomen des Non-Human Traffic, mit dem gerade die digitale Werbung es jetzt zu tun hat. Non-Human Traffic heißt nichts anderes, als dass Werbung nicht mehr von Menschen geklickt wird, sondern von Software geklickt wird. Das Wall Street Journal hat unter einem Riesenaufschrei in der Branche schon im vergangenen Jahr darüber geschrieben, dass inzwischen mehr als ein Drittel der Werbeklicks gar nicht mehr von Menschen kommt. Jetzt nochmal ganz langsam zum Mitdenken. Um die Klickzahlen von Webangeboten nach oben zu treiben, wird Software eingesetzt, sogenannte Bots, die auf Websites klicken, auf die Menschen nicht mehr klicken wollen. Wenn ich das noch ein Stück weiter übersetze, dann kann ich sagen, statt dass wir bessere Angebote machen, automatisieren wir die Response auf schlechte Angebote. Kann man als Zukunftsstrategie sehen, erfolgreich wird es, glaube ich, auf Dauer nicht sein. Ich würde deshalb darüber reden, was wir von anderen vielleicht mitnehmen könnten an Inspirationen für Disruption. Ich glaube, es wird Zeit, von der unkreativen auf die kreative Zerstörung zurückzukommen. Und da würde ich Ihnen gerne ans Herz legen, Tim Wu, den Chef des MIT Media Lab, der kürzlich in einer kleinen, schönen Serie im New Yorker sehr ansprechend herausgearbeitet hat, warum wir in unseren jetzigen Entscheidungen für oder gegen Technologien über unsere Zukunft bestimmen. Wu unterscheidet auch implizit zwischen kreativer und unkreativer Zerstörung. Und er sagt, wir entscheiden uns entweder für anspruchsvolle oder für anspruchslose Technologien, im Moment für anspruchslose im Wesentlichen, und damit entscheiden wir über uns. Und ich zitiere ihn, ich übersetze das mal schnell, im Grunde genommen entscheiden wir bei unserer Nutzerentscheidung darüber, was wir selbst aus uns machen. Wenn wir die richtigen Technologien wählen, ist es gut, wenn wir die falschen wählen, dann entscheiden wir uns für eine Logik der biologischen Verödung des Menschen. Biological Atrophy. Was meint Tim Wu mit der biologischen Verödung des Menschen? Er meint, dass wir im Zuge der Digitalisierung an vielen Stellen Inspiration gegen Bequemlichkeit und Qualität gegen das schnelle Abschöpfen von Quantität ausgetauscht haben. Und er plädiert dafür, stattdessen auf Technologien zu setzen, denen drei Eigenschaften entgegenkommen. Diese drei Eigenschaften sind einmal, dass man Zeit braucht, diese Technologie zu lernen, in den Griff zu bekommen. Zum anderen, dass die Nutzung auch eine gewisse Konzentration voraussetzt. Und zum dritten, dass das Risiko des Scheiterns in dieser Nutzung eingebettet ist. Und das ist das, was Schumpeter mit seiner Idee von schöpferischer Zerstörung meint. Ohne das Risiko des Scheiterns, ohne sozusagen das wirklich Neue auszuprobieren, passiert nichts Neues. So basal muss man das auf den Punkt bringen. Ich glaube, die technologische Transformation unserer Zeit setzt eben bislang andere Zeichen. Wir werden immer einfacher und bequemer. Wir nutzen auch immer weniger Zeit für die Auseinandersetzung mit Technologien. Das ist an vielen Stellen wirklich total convenient, wie der Begriff es sagt, und macht unser Leben einfacher. Aber in der Logik von Tim Wu ist es möglicherweise etwas, worüber wir nachdenken müssen. Wir brauchen auch nicht mehr besonders viel Konzentration. Das geht alles automatisiert und es ist eigentlich auch kein Risiko mit dem Einsatz von Technologien verbunden. Ja, man kann sich mal vertwittern und dann kommt ein kleiner Shitstorm über einen, aber in der Regel ist das dann auch irgendwann wieder vorbei. Die Eigenschaft des Menschen liegt darin, dass er gefordert werden will. Das ist sozusagen in unserem Gehirn, in unserer biopsychologischen Grundlage angelegt. Und ich glaube, es wäre wahnsinnig schade, wenn wir im Digitalisierungsprozess darauf verzichten würden, diese Eigenschaft des Menschen wirklich mit Werf voranzutreiben und uns darauf zurückzuziehen, dass uns die Technik alles abnimmt, was uns als inspirierte, kreativ denkende, zu neuen Erfindungen mögliche Spezies eigentlich ausmacht. Irgendwann haben wir dann nämlich die Frage zu vergegenwärtigen, ob es nicht die radikalste Disruption des Digitalen ist, die noch vor uns liegt. Im Grunde genommen unsere Selbstkannibalisierung über Technologie. Ich will mal zwei Beispiele Ihnen sagen, die so ein bisschen beschreiben, was ich damit meine. Man kommt da nicht gleich drauf, aber ich versuche es mal zu erklären. Das erste Beispiel bezieht sich auf die Industrialisierung der Darreichungsformen. Und das Beispiel, was ich jetzt zeige, ist Facebook Instant Articles, das heute ja gerade aus der Probephase bei iOS rausläuft und jetzt flächendeckend angewandt wird. Unter unternehmerischen Gesichtspunkten, Gratulation an Facebook, eine großartige Idee. Sie integrieren die Medienartikel, die Angebote der Medienhäuser gleich in den Stream, in die Timeline des Nutzers. Und sie reduzieren die Zeit, die sie brauchen, um einen Artikel anzusteuern, von 8 bis 12 auf eine Sekunde. Ja? Sonst haben wir auf der Timeline den Artikel, wir klicken dann rum über verschiedene Stufen, bis wir endlich auf der Website sind, das alles muss neu geladen werden. Bis dahin haben sie schon wieder vergessen, was sie eigentlich machen wollten, wie der Goldfisch eben. Bei Instant Articles ist das anders. Sie scrollen drüber und genau wie die Videos jetzt automatisch loslaufen, haben Sie den Artikel da, einmal antippen und schon können Sie lesen. Das ist für uns Medien auf der einen Seite super, auch weil die Markenführung bislang in diesem Rahmen gut gelingt und angeblich auch die Werbeeinnahmen innerhalb dieses Angebots dann behalten werden dürfen bei den Medienhäusern. Bin ich gespannt, ob das so auf Dauer so bleiben wird. Aber es geht um was anderes, was mir dabei Gedanken macht, wenn ich aus einer ganz geschäftsorientierten Perspektive mal raustrete. Und auf diese Gedanken komme ich, wenn ich verstehe, das ist eigentlich eine total integrative Technologie, auf die wir uns da beschränken. Totale Integration von allem. Alles ist irgendwann in einem Livestream drin, wie der US-Kollege David Gelernter mal sehr schön formuliert hat. Und in diesem Livestream bewegen wir uns und da kommen wir gar nicht mehr raus, weil es so wahnsinnig bequem und so wahnsinnig convenient ist. Und unsere Geduld ist auf eine Sekunde reduziert, um einen spannenden Inhalt zu adressieren. Das hat natürlich Folgen, auch für Nutzerverhalten. Das perpetuiert sich, das setzt sich irgendwann fest. Und irgendwann stecken wir in diesem Web der integrierten Anbieter in einer Comfort Zone, in einer Komfortzone mit Folgen. Nach den All-Inclusive-Ferien kommen die All-Inclusive-Ferien von disruptiven Informationen und Gedanken. Ich glaube, das ist eine Form von unkreativer Zerstörung eines Medienmodells, das, wie Ilse Aigner eben gesagt hat, mehr will, als einfach nur Inhalte in die Welt zu schleudern, sondern eines Medienmodells, wo wir uns viele Hoffnungen gerade mit der Erfindung des Web gemacht haben, da auch neue Formen zu probieren, auch neue Interaktionen zu probieren. Das ist jedenfalls dieser Stream mit Instant Articles sicherlich nicht das Web, das Tim Berners-Lee vor Augen hatte, als er am CERN in Genf das World Wide Web sich ausgedacht hat. Und wenn ich Ihnen einen Beitrag ans Herz legen darf, dann würde ich in diesem Moment gerne Ihnen ans Herz legen einen wunderbaren Aufsatz des kanadisch-iranischen Bloggers Hussein Derakhshan, der in Medium im Sommer dieses Jahres geschrieben hat über das Web We Need to Save und der nach 6 Jahren im Gefängnis wieder rauskommt, nachdem er die Blogger-Szene im Iran erfunden hat und wieder ins Netz geht und komplett entgeistert ist über das, was er da findet und sagt, das hat nichts mehr nach diesen 6 Jahren damit zu tun, was ich hier mal machen wollte und worüber ich so wahnsinnig begeistert war. Also, the rich, diverse, free web that I loved and spent years in Iranian jail for is dying, sagt dieser Mann. Und die Gedanken, die er formuliert vor dem Hintergrund dessen, worüber ich spreche, sind ziemlich spannend. Also, der eine Punkt, die Industrialisierung der Darreichungsformen. Der zweite Punkt, die Industrialisierung der Inhalte. Auch hier entwickeln wir uns in eine interessante Richtung, die wir als Robo-Journalism versus Biojournalismus, wie ich das mal nennen würde, beschreiben können. Algorithmen können inzwischen Nachrichtentexte schreiben. Das probiert zum Beispiel das US-amerikanische Unternehmen Narrative Science und ist damit sehr erfolgreich, hat auch sozusagen in der Kooperation mit Forbes schon eine ganze Menge Angebote da im Spiel. Und die Zeit hat neulich sehr schön dokumentiert in einer Gegenüberstellung von einem algorithmischen Artikel versus eines menschlichen Artikels, dass man die beiden eigentlich nicht mehr unterscheiden kann. Funktioniert noch nicht überall, funktioniert aber in der Sportberichterstattung, in der Wahlberichterstattung, in der Finanzberichterstattung, also überall dort, wo Zahlen und Ergebnisorientierung im Spiel sind. Der CEO von Narrative Science, Stuart Frankel, sagt, diese Entwicklung ist erst am Anfang und er sagt genau, if a story can be written by a machine from data, it's going to be. It's really just a matter of time at this point. Jede Geschichte, die von Maschinen geschrieben werden kann, wird von Maschinen geschrieben und er ist sehr zuversichtlich, dass jede Geschichte von Maschinen geschrieben werden kann. Das ist dann eine Zukunft, eine Logik der Technologie, bei der ich glaube, dass wir in diese Richtung uns nicht bewegen wollen, weil da Serendipity, die Überraschung, die Kreativität des menschlichen Gehirns, die sich auch im Journalismus ausdrückt, zu kurz kommt. Ich glaube, wir reden über unterschiedliche Dinge, wenn wir über informationsorientierten Journalismus oder über Unterhaltung reden. Und da ist natürlich die genaue Fokussierung des Kundenbedürfnisses genau richtig. Netflix ist ein Beispiel dafür, wie man disruptive Digitalisierung großartig machen kann. Netflix, der Film- und Serienanbieter im Internet, hat schon 1997 die erste Stufe der digitalen Disruption gezündet. Er hat nämlich das Geschäft der Videotheken kaputt gemacht, indem er hingegangen ist und gesagt hat, du suchst dir im Netz aus, was du gucken willst und ich schicke dir die DVD. Die zweite, sehr viel spannendere Stufe der Disruption ist dann 2007 gekommen, als Netflix hingegangen ist und gesagt hat, hier tut sich was im Internet und wir bauen jetzt unser Geschäftsmodell von DVD-Verschickung über Internetbestellung zu Livestreaming um. Warum ist das so spannend? Weil das ein Beispiel dafür ist, was sozusagen im Lauf des geschäftlichen Erfolgs digitale Disruption oder mit Schumpeter schöpferische Zerstörung beschreibt. Nicht darauf warten, bis wirklich aus dem laufenden Geschäftsmodell das letzte Quäntchen rausgequetscht ist und dann auch keiner mehr was damit zu tun haben will, sondern an dem Punkt, wo es richtig gut geht, zu sagen, what's the next step? Da müssen wir hin und da gehen wir hin. Anders formuliert, kill your darlings before they kill you. Wenn wir das weitertragen, dann beschränkt sich das, ich will nur den Rahmen wirklich gänzlich aufmachen, natürlich überhaupt nicht auf die Medienindustrie, die Medienwirtschaft, sondern wenn zutrifft, was zum Beispiel der Chief Operating Officer von Nike vor einigen Tagen gesagt hat, dass er davon ausgeht, dass wir in Bälde mithilfe eines 3D-Druckers unsere Laufschuhe zu Hause ausdrucken können, dann ist das die nächste Stufe der digitalen Disruption und wiederum die Umwälzung eines Geschäftsmodells, einer ganzen Branche, auch eines wirtschaftlichen Trends, nämlich des Outsourcings. Wenn Sie hier hinkommen heute Morgen und Sie haben Ihre Krawatte vergessen, bei den vielen Männern im Publikum ja wahrscheinlich, dass der ein oder andere diese Problematik hatte, dann können Sie im Hotel demnächst sich ein Design runterladen für 4,99 Euro und dann drucken Sie sich an der Rezeption die Krawatte schnell aus. Praktisch, dann hat man sie nämlich. Bedeutet, wir müssen nicht mehr in anderen Ländern produzieren, wir müssen nicht mehr auslagern, verändert ganz weitreichend das, was wir als Konstruktionen, als Struktur unserer Wirtschaft heute kennen. Gehen wir mal auf den Journalismus zurück. Wenn ich über Unterhaltung rede, Netflix, finde ich es großartig, welche Convenience, welche Schnelligkeit, welche individualisierte Ansprache, welche Orientierung an Kundenbedürfnissen wir heute leisten können. Wenn ich bei der Produktion, Stichwort Industrie 4.0, mir angucke, was da kommt, muss ich sagen, finde ich spannend. da ist Customer Orientation sicherlich absolut zentral. Wenn ich über Journalismus, über informationsorientierte Medien rede, habe ich eine leicht andere Wahrnehmung und das würde ich Ihnen gerne begründen. Ich glaube, wir müssen uns bei Medien darüber verständigen, ob wir immer noch der Meinung sind, dass Medien über unsere individuellen Präferenzen hinaus uns etwas bieten müssen, dass Medien auch dazu da sein müssen, uns aus unseren individuellen Wohlfühlzonen herauszuholen, aus den Wohlfühlzonen der Selbstgewissheit und auch Selbstverstärkung, die personalisiertes Internet im Internet halt ganz stark angespielt werden. Ich glaube fest daran, dass Medien die Aufgabe haben, Unterschiedliches zu zeigen und Unterschiedliches auch in einer Gesellschaft zu verbinden. Wenn wir gerade hier aus dieser Halle rausgehen und uns angucken, in welcher Welt wir leben, ja, Stichwort Syrien, Stichwort Flüchtlingsproblematik und so weiter. Wenn Sie da nicht dahin gehen und Sie haben Medien, die Unterschiedliches verbinden, die Positionen aufzeigen, die dazu einladen, dass eine Gesellschaft sich darüber verständigt, was in ihr eigentlich passiert und wie sie selbst sich eigentlich definieren will, wer soll es denn machen? Jeder Einzelne mit jedem Einzelnen? Das wird so nicht funktionieren. Wir brauchen da die eine oder andere Instanz. Da müssen die Kontroversen offengelegt werden, da müssen die Unterschiede gezeigt werden, da muss auch recherchiert werden und da müssen die Finger in die Wunden der Gesellschaft gelegt werden, die in solchen Zeiten des Umbruchs eben immer wieder hart auszuhalten sind. Das ist die Aufgabe der Medien. Und ich glaube, wenn wir das zugrunde legen, dann können wir nicht dahin gehen, dass wir sagen, wir industrialisieren den Journalismus, wir industrialisieren die Werbeangebote und die inhaltlichen Angebote im Netz. Wir müssen uns mehr Gedanken machen, wofür unser Gehirn in der Lage und gemacht ist. Eine technologische Transformation, die wir also gerade in den Medien durchmachen, wieder in Anleihe an die Überlegungen von Tim Wu, hat die Macht, uns sozusagen unsere Kreativität zu nutzen. Wir haben die Macht, unsere Kreativität zu nutzen oder es zu lassen. Und das Szenario, mit dem wir uns jetzt inzwischen beschäftigen können, nächste Stufe der Disruption, ist eines, wo ich eine Anleihe an Amazon nehme, um zu zeigen, wohin die Reise gehen kann. Amazon absolut disruptiv unterwegs in vielen, vielen Dimensionen, hat, wie Ihnen vielleicht schon bekannt ist, ein Patent auf das sogenannte Anticipatory Shipping und könnte damit den Internethandel ein zweites Mal revolutionieren. Anticipatory Shipping heißt, dass die Ware künftig auf den Weg zur Kundin, zum Kunden gebracht wird, bevor dieser sie überhaupt bestellt hat. Das geht so, dass man mithilfe von Predictive Big Data Analytics rausfinden kann, aus dem Verhalten des Nutzers, dem bisherigen Verhalten des Nutzers, was er jetzt bald bestellen wollen wird. Und das ist total bequem. Nach dem Motto, ich habe gar nicht dran gedacht, dass ich jetzt sozusagen neue Milch brauche. Amazon weiß das aber schon aus meiner Datenanalyse und die Milch ist da. Fände ich großartig, fände ich sehr bequem. Das Magazin Forbes hat gesagt, was Amazon davor hat, ist schlicht genial. Die vorausschauende Befriedigung von Kundenbedürfnissen. Was hat das mit Medien zu tun? Es hat eine Menge mit Medien zu tun, denn die Waren, die Amazon verschickt, sind ja noch materiell in der Regel. Das heißt, die müssen verschickt werden, möglicherweise mit Drohnen, wie ich es jetzt hier mal als Beispiel, das darüber wird ja intensiv nachgedacht, aufgezeigt habe. Informationen sind auch Produkte in der digitalen Wirtschaft und bestens dafür geeignet, im Internet verschickt zu werden. Das ist kostenmäßig ganz, ganz wunderbar, weil das einfach durch die Datenleitung gehen kann. Und das heißt, was wir im Anticipatory Shipping für die materielle Warenwirtschaft uns vorstellen können, können wir uns als Anticipatory Information natürlich auch als nächste digitale Disruption für unsere Medienwelt vorstellen. Ich bekomme also das, was ich noch gar nicht zu suchen gewusst habe, schon auf meinen Screen gepusht, bevor ich überhaupt selber wahrgenommen habe, dass ich das jetzt gerade wissen will. Interessante Vorstellung, auch unter Erkenntnistheorien, aber da will ich jetzt nicht drüber reden. Ich will nur sagen, was hier sozusagen als Modell aufscheint, ist die totale Rausrechnung des Suchenden, des fragenden Menschen aus der digitalen Servicegleichung. Ich glaube, das ist nicht die digitale Disruption, die wir wollen sollten, auch wenn wir längst natürlich erste Ansätze davon im Rahmen des personalisierten Internets, im Rahmen der Vorschläge bei der Google-Suche und all dem, was man auf Datenanalytik eben uns anbieten kann, kennengelernt haben. Das heißt, Sie können denken, das ist vielleicht die perfekte Informationsversorgung, die Anticipatory Information uns liefern würde, die perfekte individuelle Informationseffizienz. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir bei der Vorstellung eher vorkommen wie einer der restlichen Menschen im Pixar-Film Wall-E, wo die Erde verseucht und vermüllt ist und auf ihr bleibt nur ein kleiner, sehr sympathischer Müllroboter, nämlich Wall-E, übrig. Ansonsten lebt die Menschheit auf einem Raumschiff und ist in der Bedürfnisbefriedigung all ihrer organischen und sonstigen Funktionen auf dieses Raumschiff angewiesen. Das heißt, die Menschen werden nur noch auf so fahrbaren Sitzen durch dieses Raumschiff gefahren und sehen dann eben so aus, wie sie hier aussehen. Wir können davon ausgehen, dass es, wenn wir unser Gehirn nicht trainieren, wenn wir also, wie Tim Wu das gesagt hat, nicht Technologien entwickeln, die uns fordern, die auch unsere Fähigkeit zu geistiger Kreativität fordern, dass wir dann irgendwann auf dem Wege zu einer geistigen Adipositas sind, in dieser Anticipatory Information Welt, in der wir uns um nichts mehr bemühen müssen, sondern alles ungefragt zu uns kommt. Deshalb brauchen wir kreative Zerstörung, nicht unkreative Zerstörung, als Herausforderung und als Notwendigkeit, beweglich zu bleiben im Kopf und uns etwas auszudenken, das eben nicht nur unserem Gebot der Convenience entspricht, sondern dem Gebot, die Welt immer mit allem, was wir machen, auch ein Stück neu zu erschaffen. Ich glaube, es gibt viele Beispiele dafür, um jetzt auch nicht sozusagen negativ hier in die Schwingung zu geraten. Es gibt viele Beispiele, die zeigen, dass Menschen dazu bereit sind. Genau das also, was ich eben im Werbebereich unter dem Stichwort Engagement gesagt habe, in jeder Hinsicht auch für Unternehmertum und für neue Medienangebote einzusetzen. Ein Beispiel, was ich Ihnen hier mitgebracht habe, ist die Finanzierung einer Kinderfernsehserie über die US-Crowdfunding-Plattform Kickstarter, wo mehr als 100.000 Menschen bereit waren, Geld zu geben, um die abgesetzte Fernsehserie, die 26 Jahre lang bei PBS gelaufen war, wieder ins Leben zu rufen, mit einer Summe von Endergebnis fast 5,5 Millionen US-Dollar. Das ist was, was möglich ist im Internet, wo Menschen sich einfach aus der Begeisterung für eine Idee heraus bereit erklären, unternehmerisch tätig zu werden, sich zu engagieren, Geld zu geben für etwas. Wir haben also diese Beispiele für Engagement und das ist sozusagen das, was wir stärker fördern müssen. Ich komme zum Schluss mit einer Abrundung der Frage, was ist denn die nächste große Disruption, die wir auf all diesen beschriebenen Entwicklungen zu vergegenwärtigen haben? Und ich glaube, das, was ich Ihnen zu Anticipatory Information gesagt habe, zeigt schon, wohin die Reise geht. Die nächste große Disruption fordert unser Gehirn. Sie fordert unser Gehirn nicht nur als Ausgangspunkt für kreative Ideen, für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, für all das, was unter schöpferischer Zerstörung oder kreativer Zerstörung möglich ist. Sie fordert unser Gehirn nicht nur insofern, als wir uns von der reinen Bequemlichkeit auch ein bisschen auf die Anforderungen einlassen können, die neue Technologien uns stellen, damit eben Innovationen daraus entstehen können, sondern sie fordert unser Gehirn als Hauptspielplatz für das, was in der technologischen Entwicklung passiert. Und diese nächste große Disruption ist die Verbindung von Neurowissenschaften und Informatik. The next big thing sozusagen. Was wir heute tun können über Elektroenzephalographie, auch über Hirnimplantate, ist erstaunlich. Die wenigsten von Ihnen werden sich damit beschäftigt haben. Ich tue das gerade ganz intensiv. Und es gibt zum Beispiel die amerikanische Firma Neuroski, die über die Software Mindwave einen kleinen Kopfhörer anbietet, der über wenige Elektroden ihre neuronalen Signale so auslesen kann, dass sie auf dem iPad ein Spiel durch Denken spielen können. Es gibt im medizinischen Bereich unfassbare Fortschritte in der Nutzung von Implantaten, wo Menschen, querschnittsgelähmte Menschen, durch Denken Roboterarme steuern können und damit eine Trinkflasche zum Mund führen können. Großartige Entwicklungen, die diesen Menschen zum Beispiel Autonomie, physische Autonomie zurückgeben. Großartige Entwicklungen in der Verbindung des menschlichen Gehirns mit der Maschine und der sie antreibenden Software. Das ist sozusagen the next big thing, das wir gestalten müssen. Das ist das, was unter dem Stichwort Neuromedien so langsam beginnt, durch die Diskussionen zu geistern, kommend wie immer aus den USA und aus Südostasien, aber mit dem wir uns beschäftigen sollten. Wenn wir nicht nur Target, sondern auch Treiber dieser Entwicklung sein wollen, dieses neuen Stufenmodells der digitalen Informationswirtschaft, dann sollten wir erstens nicht weiter zulassen, dass unser Gehirn mit Massenware überflutet wird, sondern auf Qualität, auf individuelle Ansprache und auf schöpferische, nicht unschöpferische Zerstörung setzen. Dann sollten wir unsere Ressourcen nutzen, die wir alle hier oben haben, und uns wirklich darauf konzentrieren, etwas Neues zu machen und nicht die laufenden Geschäftsmodelle bis zum letzten Tröpfchen auszuquetschen, um dann dazustehen und nicht weiter zu wissen. Und dann sollten wir bereit sein, Risiken einzugehen, auch das Risiko des Scheiterns in dem, was wir ausprobieren. Unsere Haupteigenschaft, meine Damen und Herren, ist, dass wir Menschen sind. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein episches Wort zum Schluss, sondern das ist etwas, was wir an diesen Entwicklungsdimensionen und Dynamiken, in denen wir gerade unterwegs sind, uns gelegentlich vor Augen führen müssen. Wir sind Menschen. Mensch ist nicht nur ein Gattungsbegriff, sondern bezeichnet auch eine Qualität, so denke ich. Und für die Gestaltung unserer Medienzukunft wäre es gut, wenn wir den Mut hätten, uns selbst zu unterbrechen, aber nicht als Abschaffung des Geschäftsmodells Mensch, sondern in dem Sinne, dass wir unsere Kreativität nutzen, wirklich etwas Neues, Schöpferisches zu gestalten, was im Sinne der Verbindung von technologischen Möglichkeiten und Humanität uns wirklich ein Stück weiterbringen kann. Ganz im Sinne dessen, was der wunderbare Dichter und Künstler Francis Picabia mal gesagt hat: Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.